Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Off the Path Podcast Folge. Heute spreche ich mit Jonas Deichmann, der ein richtig langes und intensives Abenteuer erlebt hat. Vielleicht sagt euch der Name was. Er ist auf jeden Fall in der Triathlon-Szene ein großer Begriff. Ich habe mich mit vielen Freunden unterhalten, die ihn kennen und seinen Stories folgen. Und ich freue mich sehr, dass er heute Zeit gefunden hat, um mit mir über sein Abenteuer Triathlon um die Welt zu sprechen. Was er dort alles erlebt hat, er hat einmal also in 120 Ironman-Distanzen die Welt umrundet. Das sind 456 Kilometer Schwimmen, 21.000 Kilometer Radfahren und 5.000 Kilometer Laufen. Also ich habe da riesengroßen Respekt vor, was der geschafft hat. Und die Story dahinter ist absolut genial. Und es lohnt sich heute auf jeden Fall dabei zu bleiben. Denn es ist einfach ein gigantisches Abenteuer. Also ich kann es einfach nicht anders beschreiben. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mir sein Buch vorher durchgelesen als Vorbereitung zu diesem Abenteuer und war davon schon total geflasht. Und das Gespräch hat auch sehr viel Spaß gemacht. Also wünsche ich euch damit auf jeden Fall ganz viel Spaß. Das ist die 186. Off the Path Podcast-Folge. Das bedeutet, dass ihr alle Infos und die Shownotes auf www.offthepath.com/Folge 186 findet. Und an der Stelle, bevor wir jetzt hier reinspringen, auch nochmal einmal vielen, vielen Dank für das Feedback zur Mittendrin-Folge letzte Woche. Das ist absolut Wahnsinn. Ich freue mich so, dass es euch auch so gut gefallen hat. Ich bedanke mich auch herzlich für die Unterstützung auf Patreon. Wenn ihr es nicht mitbekommen haben solltet, wir haben ab sofort einen Patreon Supporters Club, wo ihr verschiedene Möglichkeiten habt, also von 3 Euro bis 25 Euro im Monat den Podcast und unsere Arbeit zu unterstützen, damit wir halt eben solche tolle Interviewpartner wie Jonas Deichmann hier haben, auch nächste Woche Tim Kruse zum Beispiel, aber halt eben auch diese Mittendrin-Folgen, die extrem viel, sehr, sehr, sehr viel Arbeit sind. Allein die Mittendrin-Folge letzte Woche in Namibia, einfach nur mal, um irgendwie eine Hausnummer zu nennen. Dafür waren wir 10 Tage in Namibia unterwegs, haben, ich glaube, 11-12 Stunden Audiomaterial aufgenommen, was ich mir im Nachhinein alles anhören musste, das zusammenschneiden musste. Das Zusammenschneiden hat 3 bis 4 Tage gekostet oder gedauert. Also extrem, extrem viel. Und damit unterstützt ihr uns und macht diese Arbeit möglich. Und vielen Dank, dass ihr euch auch die Zeit genommen habt, um mir auf Instagram zu schreiben, dass ihr uns auf Patreon unterstützt. Das ist wirklich viel wert, besonders in der aktuellen Zeit. Ich weiß, durch Inflation und so weiter, die ganze Welt ist teurer geworden, ist für uns auch nicht anders und entsprechend weiß ich das wirklich sehr, sehr zu schätzen. Also vielen, vielen Dank, wenn ihr unsere Arbeit direkt unterstützen wollt. Ihr könnt es ab 3 Euro im Monat machen. Dann findet ihr uns auf www.patreon.com/offthepath. Der Link ist natürlich auch in den Shownotes hinterlegt. Und nun wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge mit Jonas Deichmann. Er hat über dieses Abenteuer ein Buch geschrieben, wie ich bereits erwähnt habe. Und in der Zwischenzeit ist auch sein Film rausgekommen, den ich selber noch nicht gesehen habe. Aber ich werde ihn euch auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Nun ganz, ganz viel Spaß. Guten Morgen, Jonas. Schön, dass du da bist.
Ja, guten Morgen. Freut mich auch.
Ich freue mich, eine mexikanische Berühmtheit als Gast heute hier haben zu dürfen.
Ja, das ist ziemlich verrückt gewesen, alles in Mexiko. Und da bin ich ganz schön durch die Medien gegangen.
Das muss ziemlich ernüchternd. Also ich meine, du hast einen sehr pompösen Empfang oder einen sehr coolen Empfang in München gehabt, aber im Vergleich zu dem, was du in Mexiko erlebt hast, ein bisschen ernüchternd?
Nee, die Mexikaner sind einfach so lebensfreudig und total verrückt, dass das einfach eine große Party wurde. In Deutschland gab es auch einen guten Empfang und ich muss sagen, ich bin froh, das ist hier in Deutschland nicht so wie in Mexiko, weil so die, wenn man überall erkannt wird und nirgendwo mehr seine Ruhe hat, ist es auch ganz schön anstrengend.
Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also neben dem, dass, also über das, worüber wir sprechen, sehr kräftezehrend ist, ist ja das, was du dann nach dem Laufen erlebt hast oder auch während des Laufens, auch nochmal eine Schippe, manchmal sogar zu viel, oder?
Ja, also es gab gerade auf der Laufstrecke, da gab es Tage, da bin ich 50 Kilometer gerannt, hab nonstop Polizeieskorte gehabt und hunderte von Läufen hinter mir und Sirene und Blaulicht. Und dann komme ich in irgendeine Ortschaft rein und da ist ein Großempfang mit Fernsehen und Bürgermeister und allem. Und ich will einfach nur was essen und schlafen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Du bist einmal die gesamte Welt in verschiedenen Triathlon, wie viele Triathlons waren es?
Ich habe insgesamt die 120-fache Ironman-Distanz einmal um die Welt gemacht.
120-fache Ironman-Distanz. Und das sind extrem viele Kilometer. Du bist einmal durch Kroatien geschwommen, du bist sehr, sehr viele Kilometer Fahrrad gefahren und dann einmal quer durch Mexiko gelaufen. Und darüber sprechen wir heute. Ein wahnsinniges Unterfangen. Du hast, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, 13 Monate dafür gebraucht. Ist das richtig?
Fast 14 Monate war ich unterwegs.
14 Monate. Und erzähl mal, ich meine, du bist ja Profisportler. Wenn man deinen Namen googelt, dann findet man sehr, sehr viele krasse Erlebnisse und vor allem viele Rekorde, die du aufgestellt hast. Wie bist du auf die Idee gekommen, dass du das jetzt einmal machen möchtest?
Also ich habe bereits in meiner Kindheit mein ganzes Leben lang immer Sport gemacht, auch komme vom Leistungssport. Und war aber auch immer in den Bergen mit dem Zelt unterwegs. Also ich habe auch Abenteuer immer in meinem Leben gehabt. Mein Opa war Schlangenfänger in Afrika. Also es kommt von klein auf, dass ich mit Abenteuer und Sport groß geworden bin. Und ich habe dann fürs Studium aufgehört mit dem Leistungssport. Habe dann aber viel Zeit gehabt, aber kein Geld und wollte die Welt sehen. Im Studium habe dann eine Weltumrundung mit dem Fahrrad gemacht. Und da kam dann so der Traum auf, ich möchte den Leistungssport und das Abenteuer Weltumrundung miteinander verbinden. Und habe dann 2017 eben meinen ersten Weltrekord aufgestellt, die schnellste Eurasien-Durchquerung auf dem Fahrrad. Dann habe ich da weitere Fahrradrekorde aufgestellt die nächsten Jahre. Und dann kam so der Gedanke, nochmal was ganz Neues zu machen, nochmal raus aus der Komfortzone, eine neue Disziplin. Und so kam die Idee, warum nicht ein Triathlon um die Welt? Hat noch keiner gemacht, da kann ich der Erste sein. Ein weiterer guter Grund, es zu tun.
Sehr cool. Und ich meine, du bist ja immer sportlich unterwegs. Musstest du dich hier drauf sportlich irgendwie vorbereiten oder wächst man mit der Aufgabe? Du bist ja zum Beispiel nicht so der größte Schwimmer, hast du in deinem Buch auch geschrieben. Du hast auch ein bisschen gestruggelt beim Schwimmen. Es ist nicht deine Lieblingsdisziplin gewesen. Außer diese 2-3 Tage vorher, also nicht vorher, aber du bist ja am Bodensee ein bisschen trainiert, aber bereitet man sich großartig darauf vor?
Also der große Unterschied bei mir zum jetzt Hochleistungssportler, der an Olympia teilnimmt oder ein Triathlet, der Hawaii gewinnen möchte, die müssen am Tag X bei 100% sein, nicht bei 99, sondern bei 100. Und ich darf gar nicht bei 100% sein, sonst verletze ich mich oder werde krank. Ich muss einfach in guter Form sein und vor allen Dingen motiviert sein, Lust drauf haben, jeden Tag aufs Neue aufstehen und Marathon laufen oder 200 Kilometer Radfahren, ganz egal, was die Bedingungen sind. Und daher, ich bin natürlich auch so ein bisschen reingewachsen. Ich mache einfach jede Woche 20 bis 40 Stunden Sport. Und da habe ich die Grundausdauer und alles. Ich musste hier für dieses Projekt natürlich zum einen ein bisschen schwimmen lernen und auch Laufen mit Anhänger trainieren. Das sind ganz andere Muskelgruppen. Und die ganze Logistik dahinter. Also ich habe ja mein Projekt auch ohne Unterstützung gemacht. Also ich hatte kein Team dahinter. Und Schwimmen ist eine Sache, aber Swimpacking, also Schwimmen mit so einem Floß im Schlepptau, wo man dann seine ganze Ausrüstung trägt, ist nochmal was ganz anderes. Und da die ganze Logistikvorbereitung, das hat schon ein paar Monate gedauert.
Ja, das stelle ich mir auch extrem schwer vor. Also das ist tatsächlich die Frage, als ich da ein Buch gelesen habe, habe ich mich immer gefragt, wie hat er das organisiert? Also nicht nur das Schwimmpacking, da hast du ja einfach alles bei dir dabei gehabt und hast immer entschieden, hier schlafe ich jetzt, hier schlafe ich nicht, hier gehe ich raus, hier gehe ich nicht. Aber mein Fahrrad muss an dem Datum oder ungefähr an dem Datum hier fertig sein, dann muss es dahin verschickt werden, dann muss es da wieder in Portugal auf mich warten. Die Leute müssen parat stehen. Das ist ja logistisch gesehen, wenn man das alleine auch noch organisiert, das ist ja eine Mammutaufgabe.
Auf jeden Fall. Also es war mein Arbeitstag, der endet nicht nach ein paar Stunden im Wasser oder 200 Kilometer Radeln, sondern abends kommt noch Social Media, es kommt die ganze Logistik dahinter. Jetzt gibt's auch, es war ja auch Pandemie. Das heißt, Zölle sind, also Zollgrenzen sind immer schwierig und jetzt waren die noch total überlastet. Das heißt, manche Dinge, die sind einfach Wochen unterwegs und da muss man vorausplanen. Ich habe zum Beispiel allein auf der Laufstrecke, da bin ich durch 11 Paar Schuhe gelaufen. Und da muss ich immer schauen, wo kriege ich mein neues Paar Schuhe her. Ich habe immer 3 dabei gehabt und dann alle 1500 Kilometer hatten ein Päckchen auf mich gewartet mit 9 Schuhen. Das muss aber vorher organisiert werden und da darf auch nichts schief gehen.
Das war auch das ist eine Frage, die ich schon mal durchstreichen kann. Ich habe mich nämlich gefragt, wie viele Schuhe du in Mexiko gebraucht hast. Das ist irre. Aber Fahrrad war nur eins, was immer nur repariert worden ist.
Genau, ich habe 2 Neoprenanzüge verschwommen und ein Fahrrad und 11 Paar Schuhe durchlaufen.
Und hängt deine Esposa jetzt irgendwo an der Wand und schaust du sie jeden Tag an oder was ist aus ihr geworden?
Also meine Esposa, mein geliebtes Fahrrad, das habe ich meinem Vater zu Weihnachten geschenkt.
Ah, sehr cool.
Das bleibt da so in der Familie.
Das ist cool. Wie war das? Du bist in München im September 2020 gestartet. Das war ja mitten im Corona-Jahr. Also es gab noch keine Impfung, es gab noch gar nichts. Stand dein Projekt zu irgendeiner Zeit mal auch auf der Kippe, wo du gesagt hast, vielleicht ist jetzt doch nicht die beste Zeit. Ich verschiebe das ein bisschen.
Also ich habe bin ja zwischen der ersten und der zweiten Welle gestartet und natürlich hatte ich verschiedene Szenarien mit Grenzschließungen, etc. Und habe lange auch überlegt, geht das überhaupt? Und bin dann gestartet, weil irgendwie geht's halt immer weiter. Und während dem Projekt habe ich natürlich massiv Probleme gehabt mit Grenzschließungen. Ich bin einmal in der Türkei festgesessen für 7 Wochen und weil die Grenzen nach Osten hinzu waren, bis ich dann eine Sondereinreisegenehmigung für Russland bekommen habe. Und und dann später nochmal, musste meine Route nochmal ändern, bin nicht durch die USA gerannt, sondern durch Mexiko. Aber am Ende ging's alles und wenn man fest daran glaubt, gibt's auch eine Lösung.
Ja, das habe ich auf jeden Fall durch dein Buch gelernt, dass du halt sehr gut schaffst, dich selbst jeden Tag zu motivieren, auch sehr standhaft bist und nicht aufgibst, egal ob bei den Chinesen in Kroatien bei dem Brückenbau oder halt bei der Grenze, wo du über die Autobahn gefahren bist in der Türkei oder halt eben beim russischen Visum. Sehr, sehr spannend, wie du das alles so, ja, durchgemacht hast und einfach dich nicht vom Kurs hast bringen lassen.
Ja, es geht eben irgendwie immer weiter und am Ende ist bei so einem Projekt für mich die größte Schwierigkeit war die Bürokratie und jammern bringt nichts. Also auch hier einfach mal gucken, was kann ich tun, um meine Situation zu verbessern, nach vorne schauen. Ich habe auch während so einem Projekt nur Kontakt zu positiven Leuten. Also ich habe natürlich ein Backoffice. Mein Vater, der sich in erster Linie um die Webseite, PR und so weiter kümmert. Und auch er hat nie irgendwie was Negatives gesagt, sondern immer, wir finden eine Lösung. Und das hilft natürlich unglaublich.
Ja, eines der größten Dinge, die du halt aufgeschrieben hast, ist immer so die Dinge in kleinen Etappen angehen lassen, alles runterzubrechen. So motivierst du dich Tag für Tag.
Ja, das ist unglaublich wichtig, dass man sich nicht von dem großen Ganzen und den Schwierigkeiten, die noch kommen, den Distanzen entmutigen lässt, sondern also in meinem Kopf, da laufe ich keine 120 Marathons durch Mexiko, sondern ich laufe auf Google, wann kommt das nächste Restaurant, da gibt es Tacos, da gibt es einen Schokoriegel und es ist nie so weit weg. Und so geht es in kleinen Schritten dem großen Ziel entgegen. Also es ist dieses Geheimnis von auf der einen Seite eine große Vision haben, sich auch zu visualisieren, immer positiv, aber im Tagesgeschäft ganz kleine Ziele zu haben und sich mit was Schönem belohnen, also mit einem Schokoriegel. Und das ist das große Geheimnis vom Extremsport.
Ja, super. Du bist in München damals gestartet, bist einmal über die Alpen, und also Österreich, Slowenien, runter nach Kroatien, wo du dann das Fahrrad abgestellt hast und dann dich in den ersten deiner zwei Neoprenanzüge gequetscht hast und bist die Küste runtergeschwommen. 460 Kilometer?
Genau, ja.
460 Kilometer. Und ich meine, du hast ja schon gesagt, also das ist nicht deine Lieblingssportart, Schwimmen. Du bist da nicht so geübt drin. Wie challenging war das für dich?
Ja, ich habe vorher Seepferdchen gehabt. Ich bin wirklich kein Schwimmer gewesen und habe dann vorher ein bisschen im Sommer trainiert. Bin einmal durch den Bodensee geschwommen und dann habe ich sehr, sehr schnell auch natürlich gemerkt, habe es auch vorher gewusst, die Adria ist doch was anderes. Das Salzwasser hat mir von Anfang an einfach die Haut zerstört, macht massive Probleme. Mir sind Quallen ins Gesicht geschwommen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mir so einen langen Bart habe wachsen lassen. Also der hatte eine Funktion, das war Quallenschutz. Und ich hatte Riesenprobleme mit Strömungen, mit Wellengang, mit der Logistik auch, weil wenn der nächste Supermarkt, der nächste Hafen, wo ich an Land kann, einfach 20, 25 Kilometer weg ist, das ist im Wasser ziemlich weit. Und da hatte ich die meisten Tage natürlich massive Probleme mit.
20, 25 Kilometer, das sind zwei Tagesetappen, ne?
Genau, das sind zwei Tagesetappen. Und man denkt immer so, in Sibirien ist die Verpflegungslage schwierig, weil die Distanzen so lang sind. Aber wenn ich auf dem Fahrrad 200 Kilometer fahre, dann komme ich auch in Sibirien immer irgendwo an was zu essen vorbei. Und im Wasser, wenn es 20 Kilometer sind bis zur nächsten Verpflegung und jetzt gibt es ja auch eine Strömung, von der ich nicht weiß, dann sind es nicht zwei, sondern drei Tage. Und dann heißt es rationalisieren. Und das zehrt dann natürlich, wenn man einfach viele Tage auch hat, wo es kaum was zu essen und zu trinken gibt.
Das geht natürlich auch extrem an die Substanz, ne? Also nicht nur mental, sondern auch körperlich. Ich meine, so viel Salzwasser ist einfach für den Körper nicht gut. Du schluckst sehr viel Salzwasser beim Schwimmen, was auch nicht gerade förderlich ist. Du hast dir den Rachen, glaube ich, entzündet gehabt und verschiedene Wunden und alles aufgescheuert. Das zehrt schon sehr.
Auf jeden Fall. Also zum einen habe ich mir vorher natürlich ein bisschen Fett auch angefuttert und wollte mein Gewicht beim Schwimmen dann einigermaßen halten. Am Ende habe ich dann auch schon gemerkt, okay, jetzt wird es ein bisschen kälter und so, weil ich einfach keine Reserven mehr habe. Und vor allem das Salzwasser. Ich konnte am Ende nichts mehr trinken außer Wasser, weil mein ganzer Rachen entzündet war und auch so kleine Wunden, so Schnittstellen, die ich mir irgendwie von Felsen mal zugezogen habe, die heilen einfach nicht im Wasser. Also hat man was normalerweise in 3-4 Tagen weg ist, das hat man ein paar Wochen immer noch. Und so das Gesamtkonzept von Swimpacking ist einfach ziemlich mies.
Weil du einfach so extrem viel Last hinter dir herziehst, die dich die ganze Zeit stoppt.
Ich meine damit, Swimpacking ist nicht nur im Wasser, sondern auch an Land ziemlich schwer. Es ist zum einen die Last, die man hinter sich herzieht. Bei jeder Welle hat man so ein Zucken in der Leine und es zieht einen wieder zurück. Dazu an Land, man kommt ja gegen alles an. Also ich habe noch nie Bedingungen gehabt, wo du nicht gegen ankommst. Und beim Wasser, wenn das Meer nicht will, dann schwimmt man rückwärts.
Ja.
Dazu aber die Logistik mit dem ständig Hunger haben und Schlafplätze. Ich hab ja nicht mal ein Zelt dabei gehabt und bin dann abends irgendwo ans Land geschwommen und habe dann da an irgendwelchen Felsen oder am Strand übernachtet. Und wenn es regnet, dann wird es halt ungemütlich. Und dieses Gesamtkonzept von den Schwierigkeiten im Wasser, aber auch an Land, die machen Swimpacking ziemlich ungemütlich.
Das kann ich mir vorstellen. Der ein oder andere, wenn er sowas hört, dass du so eine krasse Reise gemacht hast, der freut sich dann wahrscheinlich, der denkt, oh geil, das ist ja mal, da muss ich auf nichts achten, da kann ich richtig schön viel abnehmen. Aber abnehmen ist gar nicht so dein großes Ziel, ne? Beziehungsweise ist auch sogar relativ gefährlich. Du musst jeden Tag zusehen, dass du deine ganzen Kalorien wieder auf dich, also aufnimmst.
Im Extremsport oder die Ultralangdistanz ist auch ein Esswettbewerb. Ich funktioniere, solange ich im Grundlagen-Ausdauerbereich bin und genug Kalorien nachfutter. Und solange das der Fall ist, kann ich praktisch unbegrenzt über einen sehr langen Zeitraum, über Wochen und Monate hinweg Sport machen. Aber wenn ich nicht mehr genug zu essen habe, dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Daher, ich esse nonstop und ja, alles, was ich finde.
Ja, gibt es da irgendwie eine Zahl, die du sagst, oh, ich muss jeden Tag irgendwie 3000 Kalorien zu mir nehmen oder sogar noch mehr?
Ja, es geht eher in Richtung 6000.
Wow. Ja, da darfst du auch wirklich jedes Fastfood und alles zu dir nehmen.
Genau, also ich bin ein ganz großer Fan von Schokoriegeln und Keksen. Und davon halt sehr, sehr viele.
Also du musst einfach wirklich auch extrem fettreiches und kalorienreiches Essen zu dir nehmen, weil wenn du jetzt irgendwie nur mit Salat und Hähnchen was machen würdest, könntest du ja gar nicht aufnehmen, so viele Kalorien.
Genau, ich habe auch gerade in Russland, wo dann einfach noch die Kälte, da brauchen wir noch mal mehr Fettreserven. Da habe ich auch immer so ein großes Stück Butter dabei gehabt und habe das dann immer morgens gerne mal in meinen Kaffee ein Stückchen reingeschnitten.
Ah, hier, Bullet Coffee. Nee, wie nennt sich das? Da gibt es einen Begriff für.
Das weiß ich nicht, aber ist zu empfehlen. Man kann auch mal so einfach ein Stückchen abbeißen. Das ist
ja, das machen wir. In den USA ist das ein großer Trend. Ich weiß jetzt den Namen nicht, aber es gibt Bulletproof Coffee oder so heißt das, wo man dann in den Kaffee noch Butter mit reinpackt.
Ja, es ist eine gute Sache. Also es funktioniert.
Sehr gut. Du hast gerade schon erwähnt, du warst in der Türkei, warst gestrandet 7 Wochen lang, hast dich da so ein bisschen abgelenkt, bist durch die Türkei gefahren, bis irgendwie klar war, dass du dann doch über Russland fahren kannst. Und das war natürlich ein großes Problem, was du gelöst bekommen hast. Magst du mal erzählen, wie das funktioniert hat? Wie bist du mitten in der Corona-Pandemie, wo niemand nach Russland rein durfte, reingekommen?
Ja, also ich bin in der Türkei angekommen und ursprünglich hatte ich ja geplant, über den Iran, Pakistan, Indien, Südostasien weiterzuradeln. Aber das sind so viele Grenzen, die zu waren, das habe ich sofort entschieden, das geht nicht. Und die einzige Lösung ist Russland. Und ich bin dann erst im russischen Konsulat. Die haben mir aber sehr schnell zu verstehen gegeben, dass es unter gar keinen Umständen geht, unmöglich. Und ich habe dann sehr, sehr viele Leute kontaktiert, habe ja mittlerweile auch eine gewisse Reichweite über Medien, aber vor allen Dingen auch über Firmenvorträge, die ich habe, habe ich sehr, sehr gute Kontakte in die Firmenwelt und auch in die Politik. Und und habe einfach so jeden kontaktiert, der irgendwas damit zu tun hat. Und es ist ja auch eine Geschäftsreise für mich, da sind die Regeln ein bisschen lockerer als für Touristen. Und ich habe dann nach 7 Wochen in Russland ein Sportvisum erhalten. Das kam über die Deutsche Triathlon-Union und dann über das Olympische Komitee. Und auch eine Sondereinreisegenehmigung, um auch die Landgrenze zu überqueren, weil die war offiziell nur für russische Lkw-Fahrer geöffnet.
Aber das hat ja ein bisschen gedauert, bis du das bekommen hast, ne? Also du hast ja das Einladungsschreiben bekommen.
Genau, ich war bin 7 Wochen in Türkei festgesessen und bis dann das Go kam, du bekommst das Visum. Aber da gibt's auch einen Haken, denn das kann man nur in einem Schengen-Land beantragen. Und das nächste wäre Griechenland gewesen, aber da gab's 2 Wochen Hotel-Quarantäne, die ich vermeiden wollte. Ich habe 2 deutsche Reisepässe und die bekommt man, wenn man zum Beispiel nach Israel und in den Iran oder in den Sudan reist. Und ich habe dann einen Reisepass mit einer Vollmacht zu meinem Vater in die Schweiz geschickt, dass er dort mein Visa abholt und mit meinem anderen Pass schon mal losgefahren in die Ukraine. Und da sollte der dann hinkommen. Und der Pass hat auch eine lange Reise gehabt, weil zuerst, als mein Vater dann das Visum hatte, ist das Dach vom Logistikzentrum in Eindhoven eingestürzt mit meinem Pass darunter. Und wo der dann ausgegraben war, da haben dann die Mitarbeiter am Frankfurter Flughafen gestreikt und mein Pass kam dann 2 Wochen später mit dem LKW in die Ukraine.
Das ist natürlich, also wie viel Pech kann man haben, ne? Du hast geschrieben, ich glaube, der Titel über diesen Teil im Buch nennt sich Murphy's Law. Und wer Murphy's Law kennt, also wenn etwas schief gehen kann, dann geht es schief und in dem Falle ist halt wirklich alles schief gegangen.
Aber auch hier geht es irgendwie weiter und das ist der entscheidende Punkt. Man muss einfach daran glauben.
Man muss daran glauben und man muss halt eben auch die Vision haben und sich nicht vom Weg abbringen lassen. Das hast du nicht gemacht. Und ich meine, besonders jetzt, so lange Zeit nach dieser Reise, du bist dann über die Ukraine nach Russland eingereist. Und ich kann mir jetzt vorstellen, beim Lesen die letzten Tage habe ich mir so gedacht, wow, Und du hast ja zum Beispiel auch Odessa beschrieben, wie schön die Stadt ist. Und wenn man jetzt heute drüber nachdenkt, was davon übrig ist, da ist nicht mehr viel wahrscheinlich von übrig. Da zehrt man wahrscheinlich noch mehr von diesen Erinnerungen.
Auf jeden Fall. Also ich bin durch Odessa gefahren, wunderschöne Stadt. Und ich bin dann 2 Wochen auch in Kharkiv gewesen. Das ist die Stadt ist ja 30 Kilometer vor der russischen Grenze. Und da sind mit die schwersten Kämpfe aktuell. Und ich wurde dort von der lokalen Radgemeinschaft aufgenommen, habe da 2 Wochen bei jemandem gewohnt und von der Stadt ist jetzt nichts mehr übrig. Und von meinen Radkollegen dort, also die kämpfen teilweise. Für mich absolut schockierend.
Ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich das höre.
Ja, also es ist auch für mich, also mich betrifft es auch einfach persönlich, weil ich einfach auch noch einen Bezug dazu habe. Absolut schockierend. Ich muss trotzdem sagen, ich bin danach durch Russland geradelt. Ich bin mittlerweile 3 Mal in Russland gewesen, bin auch im Iran und im Sudan gewesen und anderen Ländern mit zweifelhaften Ruf. Und ich habe überall auf der Welt nette, freundliche Menschen getroffen.
Ja, absolut. Also ich glaube auch nicht, und das ist auch nicht das Ziel jetzt dieser Folge, über Russland herzufallen. Das, was da passiert, das ist das Machen einer einzelnen Person oder von wenigen Personen und nicht von des ganzen Landes oder der Menschen dort. Und ich habe schon einige Folgen hier im Podcast aufgenommen, die alle ein ganz anderes Bild von Russland zeigen, nämlich dass die Menschen vor allem sehr, sehr herzlich und einladend und offen sind, was du ja auch erlebt hast.
Auf jeden Fall. Also ich war jetzt in über 100 Ländern und überall auf der Welt habe ich nette, herzliche Menschen getroffen und das trifft auch auf Russland zu. Und auch hier, je weiter man in die Wildnis kommt, also desto netter und freundlicher werden die Menschen. Und gerade da in Ostsibirien, die Leute helfen sich, weil sie wissen, sie sind in einer sehr feindlichen Gegend und mit einem langen Winter und schwierigen Bedingungen. Und da habe ich eine ganz tolle Gastfreundschaft erlebt.
Ja, also eine Gastfreundschaft, die nur noch von den Mexikanern getoppt werden kann.
Das auf jeden Fall. Also sowas ich war ja in über 100 Ländern und habe überall nette, tolle Leute getroffen, aber Mexiko hat alles nochmal getoppt.
Also das ist wirklich krass, wenn man ein Buch so liest und ich bin sehr, sehr gespannt. Hast ja jetzt auch letzte Woche, glaube ich, einen Film über deine Reise herausgebracht. Den würde ich mir auch noch gerne in Anschluss nochmal anschauen, weil ich möchte das alles mal in Bildern sehen, was du da in deinem Buch beschreibst, weil das muss ja so irre gewesen sein.
Ja, das war so verrückt, was in Mexiko alles passiert ist. Und der Film dazu, Das Limit bin nur ich, der läuft jetzt gerade auch in den Kinos. Und ich habe ihn vor 2 Wochen das erste Mal gesehen. Ich bin auch ganz begeistert, vor allen Dingen vom Mexiko-Teil, wenn das dann alles so wieder lebendig wird. Ich bin da gestartet und mich hat kein Mensch gekannt. Und bin da alleine erstmal durch die Wüste gerannt. Das war auch wunderschön natürlich. Und am Ende wurde ich aber als deutscher Forrest Gump dort zu so einer nationalen Berühmtheit. Und es wurde dann so ein richtiger Volkslauf, wo so aus ganz Mexiko die Leute angereist sind, um mitzurennen. Und das war eine einfach ganz verrückte Geschichte.
Das glaube ich sofort. Gut, dass die USA und Kanada dann doch nicht funktioniert haben und die Grenzen geschlossen waren.
Auf jeden Fall. Also Mexiko war Plan C, aber manchmal passiert eben aus Pech und Unglück auch ganz, ganz tolle Dinge, weil Mexiko wurde das beste Abenteuer meines Lebens.
Ja, wir springen jetzt ein bisschen zu weit vor, schon nach Mexiko. Da ist ja noch dieses riesengroße Land Russland, wo du auch einiges erlebt hast. Aber vor allem, was ich auch total spannend finde, ist, wie flexibel du dann doch am Ende des Tages bist, weil das war ja, wir haben ja gesprochen, das war ja mitten in der Corona-Zeit, wir haben noch gar keine Impfung gehabt, die ganzen Grenzen waren zu. Du warst in der Türkei für 7 Wochen gestrandet, du hast dieses Problem mit dem Pass gehabt, du musstest ja auch den Pass zwischendurch austauschen, um nach Russland reinzukommen. Und du hast auch überlegt, ob du, als du in der Türkei warst, den kompletten Plan umwirfst und nicht Richtung, kurz überlegen, Osten die Reise machst, sondern wieder zurück Richtung Westen reist, um halt eben eine Weltumrundung irgendwie hinzubekommen. Und das finde ich total klasse, dass du halt sagst, okay, also egal wie lange es jetzt dauert, ich ziehe das jetzt irgendwie ziehe ich es durch, irgendwie wird das schon klappen.
Ja, man muss einfach flexibel sein, weil wenn man solche Projekte macht, dann geht der beste Plan der Praxis sowieso nicht. Muss man sich anpassen und irgendeine Lösung gibt's eben. Irgendwie geht's weiter.
Aber du hast, also ich meine, ist ja nicht dein allererstes Großprojekt. Ist das durch Corona erstens deutlich schwerer geworden und ist die Bürokratie jetzt in dem Falle nochmal komplizierter gewesen als zum Beispiel bei deiner Cape-to-Cape-Tour oder bei der Transasien-Tour?
Ja, also die Bürokratie wurde durch Corona natürlich nochmal viel, viel schwieriger, weil einfach Grenzen zu waren. Und da braucht man dann Sondergenehmigungen. Und da habe ich, das war für mich die mit Abstand größte Herausforderung bei dem Projekt, war nicht das Sportliche, sondern das Ganze drumherum.
Ja, und die Nummer mit Selbstauskunft, oder nee, wie würde man das nennen, dass du halt ab und zu mal erklären musstest, dass du das alles auf eigene Gefahr machst, das ist auch relativ neu, oder?
Ja, genau. Das war was, wo ich dann von Vladivostok aus rüber bin nach Mexiko. Da musste ich noch unterschreiben, dass ich hier die volle Verantwortung übernehme, falls ich irgendwie im Transitbereich stecken bleiben sollte. Das wäre so eine politische Grauzone, wo ich den Transitbereich verlassen muss, aber nicht einreisen darf. Und da bin ich dann praktisch gestrandet. Und da musste ich für unterschreiben auch, ist alles unter meiner vollen Verantwortung. Ich möchte nicht wissen, was da hätte passieren können, wenn es nicht geklappt hätte.
Ja, der Bezug zwischen den verschiedenen Forrest Gump, sondern Tom Hanks Filmen, den fand ich in dem Zusammenhang auch sehr gut.
Da gibt's den Terminal, genau, der ist ja da auch gestrandet.
Das wäre auch nochmal ein interessantes Kapitel gewesen in deinem Buch, wenn du dann noch die Ausdauersport im Haneda Flughafen oder ich weiß nicht, über welchen du geflogen bist.
Genau, das wär nochmal ein interessantes Kapitel gewesen, aber ich bin ganz froh, es ist dann doch nicht so weit gekommen.
Ja, du bist dann einmal quer durch Russland und vor allem, ich finde, die Bilder, die du in deinem Buch gepostet hast oder veröffentlicht hast in Sibirien oder auch vor allem kurz vor Sibirien, glaube ich, war das, wo du halt in diesen krassen Minustemperaturen, Schnee, Matsch, Eis, da bist du ja ein Schneemann auf dem Fahrrad.
Ja, ich bin ja im März nach Russland eingereist. Das ist noch ein bisschen früh in der Radsaison. Und ich hatte Schneestürme, ich hatte teilweise minus 15, minus 20 Grad und einfach jeden Tag eine neue böse Überraschung vom Wetter her. Und irgendwann kam dann auch der Frühling und da sind dann da bin ich in den Matsch versunken, war auch nicht unbedingt besser. Daher für mich waren ja so die ersten 2 Monate in Russland, die waren schon ziemlich heftig, einfach vom Wetter und Straßenverhältnissen.
Aber so eine Durchreise durch Russland kann man ja auch eigentlich nicht wirklich sonderlich gut planen, weil es so ein Riesenland ist, ne? Also die Zeiten, die verschieben sich ja auch einfach. Also wenn in dem einen Teil noch irgendwie Frühling ist, ist in dem anderen immer noch tiefster Winter. Gibt es da eigentlich so die perfekte Zeit, um da durchzureisen? Wäre das dann der Hochsommer oder was wäre der ideale Zeitpunkt gewesen?
Ja, also ich bin ja 2017 auch schon mal durch Russland geradelt. Das habe ich im August gemacht. Das hat so 40 Tage gedauert. Da hat man natürlich auch gutes Wetter. Also im Sommer ist es in Russland heiß. Da hat man halt das Problem mit den Moskitos unter anderem. Aber definitiv eine angenehmere Jahreszeit. Auch der tiefste Winter ist besser als der März, weil so eine trockene Kälte, da kann man mit richtiger Kleidung viel machen. Wenn es so richtig kalt ist, gibt es keine Feuchtigkeit. Für mich waren die schweren Tage dann eher so Ende des Winters, Anfang des Frühjahrs, wenn es dann so Schneeregen hat und alles patschnass und nachts trotzdem noch minus 15 Grad.
Das war bremst vor allem, ne?
Genau, das waren die richtig üblen Tage. Und am Ende, ich habe das Timing ja gut hinbekommen mit Winter durch Russland und im Sommer durch Mexiko. Das liegt aber an der Schwimmstrecke, weil beim Schwimmen die große Gefahr, das ist nicht, sind nicht die Haifische, sondern es sind die Motorboote. Die sind einfach lebensgefährlich. Und im Sommer ist an der kroatischen Küste die Hölle los. Daher konnte ich erst Ende September oder Anfang Oktober starten, wenn so die Hauptsaison in Kroatien vorbei ist. Und dadurch hat sich dann der ganze Zeitplan ebenso ergeben, dass ich im Winter durch Russland fahre und im Sommer durch Mexiko renne.
Du musst also quasi eine richtige Gefahrenanalyse aufstellen für die verschiedenen Etappen und sagen, okay, das ist das Gefährlichste, was mir eigentlich passieren kann. Ist eigentlich, also hätte ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht über die Motorboote. Ich hätte jetzt eher gedacht, so die LKWs wären das Schlimmere bei diesen Fahrrad- und Rennstrecken. Aber das hast du dann damals gesagt, okay, also Motorboote und Touristen auf Motorbooten, die halt irgendwie einmal im Jahr auf so einem Boot sind, die sind für mich am gefährlichsten, also muss ich halt in der Nebensaison schwimmen.
Also LKWs und Autos sind natürlich auch sehr, sehr gefährlich. Beim Schwimmen, man unterschätzt es. Das sind zum einen die Motorboote, wo dann vielleicht auch ein bisschen getrunken wird an Bord. Genauso aber auch große Frachtschiffe und Fähren, die sehen einen einfach nicht, wenn man schwimmt. Da reichen schon so ganz kleine Wellen. Ich bin ja winzig, das ist wie eine Ameise. Die sehen mich einfach nicht. Hm. Und die sind ja viel, viel schneller als ich. Also man kommt da auch nicht weg.
Ja, ja, und so ein Kahn braucht ewig, um zu stoppen. Also, beziehungsweise er kann es gar nicht. Er kann eigentlich immer nur nicht ausrollen, sondern sich also einfach nur Rückwärtsgang einlegen. Aber das dauert, bis der steht.
Genau. Deshalb, und er ist so ungefähr 10-mal so schnell wie ich. Das heißt, man kommt einfach nicht weg.
Ja, ja. Du hast aber auch einen kleinen Unfall gehabt, ne? Oder beziehungsweise ein kleines Unglück, wo du vom Fahrrad springen musstest, erinnere ich mich gerade. Ist das der einzige Fall gewesen?
Also ich bin dieses Mal ja gerade im westlichen Teil von Russland auch auf kleineren Straßen unterwegs gewesen. Und bin dann erst hinter dem Ural auf den Trans-Siberian Highway abgebogen, wo dann auch langsam, je weiter man nach Osten kommt, ein bisschen weniger Verkehr ist. In Russland ist aber, ja, das ist lebensgefährlich einfach. Die LKWs, es gibt keinen Seitenstreifen, es gibt keine Fahrradinfrastruktur und die nehmen null Rücksicht.
Ja. Ja, also ich habe schon so oft gehört von all diesen Radreisenden, die wir hier im Podcast als Gast gehabt haben, dass die LKWs immer wirklich, vor allem also Russland und Südostasien halt auch sehr gefährlich, ne? Südostasien, Indien, ist das sehr, sehr, sehr gefährlich, da unterwegs zu sein.
Absolut. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Aber am Ende, es kann einen auch in Deutschland erwischen. Daher, man muss halt aufpassen und
ja, da hast du aber deinen Seitenstreifen meistens.
Ich bin auch teilweise auf der Autobahn gefahren, einfach aus dem Grund, die Autobahn, das klingt immer so als so gefährlich, aber die Autobahn ist in vielen Ländern der sicherste Weg, weil es eben den Seitenstreifen gibt.
Und das war kein Problem?
Nee, das ist erlaubt in den meisten Ländern.
Ah, okay. Was ja bei uns, also in Europa, ist das ja nicht erlaubt.
Aber in vielen Ländern, es gibt erstmal keine Alternative. Und die gefährlichen Straßen sind normalerweise so die Schnellstraßen, die Bundesstraßen, die dann aber schmal sind und ein LKW nach dem anderen donnert einem vorbei. Ja. Und Autobahnen, die dürfen ja auch nicht 200 fahren, wie hier in Deutschland. Das ist ein deutsches Phänomen. Und mit Seitenstreifen ist nicht die romantischste Straße, aber es ist zumindest sicher.
Ja, ja. Ja, du hast ja auch wirklich tolle Menschen getroffen auf deinen Reisen und vor allem hast du in deinem Leben manche Menschen sogar zwei- oder dreimal getroffen und in Russland gab es mehrere solche Situationen, ne?
Es gibt in Russland nur eine Straße, man biegt einmal hinterm Ural ab und dann geht es 7000 Kilometer geradeaus und dann ist man am Pazifik.
Der Ural, für alle, die das nicht wissen, das ist jetzt die Berggrenze zwischen Kontinentalasien und Europa, richtig?
Genau, es ist in Russland, aber eben der Teil, wo eben die Bergkette, wo der europäische und der asiatische Teil voneinander getrennt sind. Ja. Und hinter dem Ural beginnt dann Sibirien.
Und da hast du halt, ich glaube, du hast in einem Restaurant einen alten Herren wieder getroffen und die alte Dame hat dich das zweite Mal irgendwie gerettet.
Genau. Ich habe das erste Mal in Krasnojarsk, also auch in Zentralsibirien. Da bin ich 2017 lang und mir war bitterkalt und kurze Hose angehabt und hat mich dann so ein Besitzer von so einem Shop. Von so einem kleinen Laden, der hat mir dann Essen gegeben und ich durfte dort in der Abstellkammer übernachten. Und dieses Mal bin ich da wieder vorbei, habe den Laden erkannt, bin da rein und der stand wieder hinter seinem Tresen und hat mich dann auch erkannt und hat sich extrem gefreut und hat mir wieder was zu essen gegeben. Und das sind also die tollen Momente, wenn man auf Radreise geht. Man trifft überall auf der Welt einfach gute Menschen. Und ein bisschen später dann hinter Baikalsee, da gibt es einen Abschnitt, das sind 270 Kilometer ohne Haus, ohne Ortschaft, ohne gar nichts. Und da bin ich auch 2017 schon mal in so einen richtigen Schneefall reingekommen im Sommer. Und bin dann da an so eine Straßenkreuzung gekommen, wo ein Restaurant war, und die wollte erst einen Krankenwagen rufen. Aber hat mich dann versorgt mit Suppe, und ich durfte da wieder in der Abstellkammer übernachten. Und dieses Mal wieder genau dasselbe. Ich komme da an und die Frau hat mich auch erkannt und meint, hey, sag mal, du schon wieder, was machst du denn jetzt wieder? Und ich war wieder durchgefroren und sie hat mich wieder da aufgenommen.
Und das alles ohne Sprachkenntnisse, ne? Ihr könnt euch ja nicht wirklich unterhalten. Die sprechen kein Englisch, du sprichst kein Russisch und trotzdem versteht man sich.
Ich bin jetzt mittlerweile seit so vielen Jahren unterwegs, da lernt man sich einfach so mit Händen und Füßen auch zu verständigen. Ich lerne immer die wichtigsten und leckersten Gerichte. Also ich kann auf Russisch und vielen anderen Sprachen Essen bestellen. Und ansonsten habe ich in Russland natürlich schon Verständigungsprobleme. Also ich kann 5 Sprachen, unter anderem Spanisch. Das heißt, in Mexiko ging das alles dann ein bisschen besser, aber Russland war verständigungstechnisch schon schwierig.
Hast du denn gelernt, was es heißt, kein Mikrowellenhähnchen auf Russisch?
Mikrowellenhähnchen? Ja, das hätte ich mal lernen wollen. Dann hätte ich die Lebensmittelvergiftung vielleicht vermieden.
Ja, aber du hast nur eine gehabt auf der ganzen Reise?
Dieses Mal nur eine, genau. Ich bin ganz, ganz glimpflich davongekommen. Ich habe normalerweise so 1 oder 2 Lebensmittelvergiftungen im Jahr. Das ist einfach Berufsrisiko. Aber ich will deswegen jetzt auch nicht, ich esse ja auch alles und immer in der Straßenküche und alles, und da will ich jetzt auch nicht drauf verzichten.
Also das wäre eh ganz guter Schnitt, nur 2.
Genau, gehört einfach dazu. Geht's mir 2, 3 Tage ein bisschen schlecht, aber auch da...
Aber selbst das hält dich nicht auf. Du rennst dann weiter oder fährst weiter.
Genau, auch eine Lebensmittelvergiftung ist in erster Linie Kopfsache. Man muss es halt ausblenden und nach vorne schauen, und dann geht's auch damit weiter.
Das ist irre. Also ich meine, ich habe auch schon ein paar Mal gemacht, aber also ich bin danach immer so fertig. Aber ich bin halt natürlich auch kein Extremsportler und ich bin eher eine Potato Couch. Deswegen fällt mir das vielleicht ein bisschen schwerer.
Ja, also irgendwie geht's halt immer weiter, und ich gucke dann, man darf es ja nicht entmutigen lassen von dem, was noch kommt.
Ja, total. Wie viel Pausentage hast du dir auf dieser Reise gegönnt? Also eigentlich gar keinen, ne, wenn ich es richtig durchgelesen habe. Du hast wirklich 14 Monate Vollgas gegeben.
Also es gab auf der Schwimmstrecke natürlich Tage, wo ich aufgrund des Wetters nicht ins Wasser konnte. Und dann gab es die Tage gerade auf der Radstrecke, wo ich einfach festgesessen bin wegen der Bürokratie. Aber einen Pausentag, wo ich hätte gekonnt und nicht bin, den gab es nicht.
Ja.
Also beim Laufen zum Beispiel, Mexiko, da bin ich 117 Tage am Stück gerannt.
Ja, das ist total, total krass. Du 117 von 120, die du eingeplant hattest, ne? 120 Marathons wolltest du laufen, und du hast im Durchschnitt ein bisschen mehr geschafft, als du geplant hattest.
Genau, das Ziel waren weniger als 120 Tage, und 117 habe ich am Ende gebraucht, also so 44 Kilometer Tagesschnitt.
Ja, super. Und in Russland bist du ja dann bis nach Vladivostok, wo du dann mit einem Frachter oder Segelschiff rüber nach Mexiko übersetzen wolltest, was ja nicht geklappt hat. Aber ich habe mich gefragt, der Osten Russlands soll ja so unglaublich wild sein. Hast du da eigentlich auch irgendwelche Wildtiere begegnet? Es ist ja auch viele, viele Bären und so. Du hast ja in Mexiko Schlangen und Skorpione und solche Sachen gesehen. War das in Russland auch irgendwas dabei?
Also ich bin in Russland natürlich auch durch Bärengegenden gefahren, und da gibt's auch den Amur-Tiger, wobei die ziemlich selten sind. Ich habe beim Zelten immer mein Essen auch ein bisschen abseits vom Zelten in den Baum gehängt, und habe aber dieses Mal weder Bären noch Wölfe oder irgendwas gesehen in Russland.
Und wenn du sagst, dieses Mal, hast du es schon mal gesehen, letztes Mal?
Genau, ich habe letztes Mal Bären gesehen und war auch schon im Alaska und in Kanada. Also ich habe auch schon mal Bärenbesuch am Zelt gehabt.
Das ist natürlich auch ein Abenteuer der ganz anderen Art, ne? Weil die nehmen dich einfach komplett auseinander, wenn sie wollen.
Ja, aber auch da, ich bin nicht ihr natürlicher Feind. Man muss auch ein bisschen unterscheiden zwischen Schwarzbären und Grizzlies, die dann doch ein bisschen gefährlicher sind, und sich richtig verhalten. Und die meisten Bärenunfälle, die passieren, weil man sich falsch verhält.
Ja, du bist vorbereitet und kennst die Regeln im Dreieck, die Sachen aufstellen und entsprechend weit weg von seinem eigenen Zelt die Sachen zu lagern.
Genau, ich kenne die Regeln mit Bären und mit Schlangen und mit vielen, vielen anderen Tieren. Und ja, in Mexiko hatte ich natürlich Besuch von Skorpionen und Klapperschlangen, etc. Hatte nur auf diesem Projekt eigentlich nur zwei unangenehme Tierbegegnungen. Das eine natürlich Quallen beim Schwimmen. Und dann ist mir in Mexiko mal ein wilder Bienenschwarm hat mich mal verfolgt. Das war ja sehr unangenehm.
Wo du auch, ja, die Szene erinnere ich mich, wo du auch ein paar Mal, wo ihr alle ein paar Mal gestochen worden seid und die Gruppe sich eigentlich relativ schnell aufgelöst hat. Danach bist du alleine weitergelaufen.
Genau, da waren wir irgendwie so zehn Rennläufer oder so, also Mexikaner sind einfach mitgerannt. Und dann kam ja aus dem Nirgendwo, also wir haben sie auch nicht provoziert, sondern ich nehme an, irgendjemand hat ihr Nest zerstört. Und dann kam da einfach ja ein Bienenschwarm, hat uns verfolgt und bin dann auch weggerannt, aber die sind hinterher. Und ich hatte aber in Mexiko ja meistens eine Polizeieskorte und die hat es dann gemerkt und hat neben mir eine Vollbremsung gemacht und dann bin ich reingesprungen und habe gewartet, bis die Bienen wieder weg sind.
Ja, du bist dann von Russland darüber, hatten wir ganz kurz angesprochen, du musstest dann leider fliegen, weil es zu der Zeit Corona-bedingt nicht erlaubt war, auf Frachtschiffen mitzufahren und Segelschiffe oder Segeljachten sind auch nicht rübergefahren. Du bist dann in Tijuana gestartet, bist nach Cancun auf die Yucatan-Halbinsel. Erinnere mich nochmal ganz kurz, wie viele Kilometer hast du da gemacht in 120 Tagen, 117 Tagen?
Also ich bin die 120 Marathons gerannt, also knapp über 5000 Kilometer.
Wow, und 17 Paar Schuhe hast du in der Zeit gebraucht. Das ist ein sehr guter Schnitt und auch ein krasser Verschleiß. Und du hast aber auch extreme Erlebnisse gehabt. Wie kam es eigentlich dazu, dass du so eine Berühmtheit in Mexiko geworden bist?
Also so richtig los ging das mit einer Straßenhündin. Ich bin da über die Sierra Madre gerannt. Die Berge, so einen wunderschönen Pass von Meereslevel auf 2800 Meter hoch. Und dann ist mir da eine Straßenhündin gefolgt, La Coqueta. Und die ist mir für 130 Kilometer hinterhergerannt. Und ich kann sie ja nicht mitnehmen. Habe dann jemanden gesucht, der sie adoptiert im Fernsehen. Und dann wurde sie adoptiert, wurde in so eine Gemeinde gebracht, hat einen großen Heldenempfang bekommen vom Bürgermeister. Man hat ihr eine Medaille verliehen und sie wurde Ehrenbürgerin oder Ehrenhündin. Also sie hat einen Eintrag ins Goldene Buch der Stadt bekommen. Und dann kam das nationale Fernsehen, hat eine große Reportage über sie gemacht. Und am nächsten Tag war auch ich Titelseite auf so ziemlich jeder mexikanischen Zeitung, war in vielen Fernsehsendern als der deutsche Forrest Gump. Und von da an wurde das so ein richtiger Volkslauf, wo einfach täglich aus ganz Mexiko Leute angereist sind, um mitzulaufen. Ich habe dann überall einen Empfang bekommen vom Bürgermeister, von Gouverneuren, von Senatoren, von Drogenkartellen, also einfach jeder, der irgendwas zu sagen hat in Mexiko. Und das wurde dann live im Fernsehen übertragen, mein Lauf. Das wurde einfach immer verrückter und verrückter.
Aber ich meine, du hast ja deine ganze Reise bis dahin schon über Social Media, Instagram, Facebook und Co. live die Leute mitgenommen. Und dann hast du halt einfach die Hündin quasi auch präsentiert und gesagt, hey, sie rennt gerade die ganze Zeit mit mir mit. Und das halt irgendwie Anhang gefunden oder Anklang gefunden.
Genau, also die Hunden, das kam natürlich super an bei den Leuten, die Hündin, das war einfach eine tolle Story und sie wurde ja bekannt und am nächsten Tag hat es irgendwie die Leute inspiriert, sie wollen jetzt auch mitlaufen. Und dann sind immer mehr und mehr Leute mitgerannt. Ich habe ja auch so eine Babagam-Mütze aufgehabt und einen langen Bart. Also es war schon eine gewisse Ähnlichkeit zum Forrest da. Und das ging dann so durch die Medien. Und danach war das einfach so ein Selbstläufer, weil ich halt in jeder Ortschaft dann einen großen Empfang bekommen habe mit Medien, mit Mariachi-Bands und allem Möglichen. Und da habe ich noch irgendwann meine Polizeieskorte bekommen und aber halt auch nicht ein Auto, sondern ich habe mal irgendwie auch mal 9 Polizeipickups hinter mir gehabt und Motorräder und alles, also so eine ganze Polizeiabteilung. Und die sind dann irgendwann auch mitgerannt mit ihrem Maschinengewehr in der Hand. Und die Videos dazu, die gingen einfach viral und haben teilweise bis zu 20 Millionen Views gehabt.
Ja, ich habe ein Bild dazu gesehen. Das ist total geil, wie in den Bergen, glaube ich, so ein Polizist mit Maschinengewehr neben dir herrennt und dich da quasi beschützt. Ich glaube, ein deutscher Politiker, der ist weniger geschützt gewesen in Mexiko als du.
Definitiv. Also ich hatte da einen Service, da würde unser Bundeskanzler von träumen.
Hast du diese Polizeieskorte schon direkt in Tijuana bekommen oder kam die erst im Laufe der Zeit?
Ich bin die... die ersten 50 oder 45 Marathons in etwa größtenteils alleine gelaufen, auch ohne Polizeieskorte. Und die kam dann in der zweiten Hälfte hatte ich praktisch durchgehend Polizeieskorte. Und das wurde dann immer mehr und mehr.
Und diese Nummer, du hast ja auch Kontakt mit den Kartells gehabt. Das ist, geht ja wahrscheinlich auch gar nicht anders. Wenn man so viele Kilometer durch Mexiko läuft, dann kommt man wahrscheinlich mehr oder weniger automatisch mit denen in Kontakt. Aber die waren erstaunlich entspannt.
Die waren sehr entspannt. Also ich bin da auch einmal durch Sinaloa, durch die Sierra Madre gerannt. Und da kamen dann auch zwei Männer auf dem Motorrad an mit Maschinengewehr in der Hand und haben mich angehalten und haben gemeint, Jonas, schön, dass du hier bist. Wir folgen dir auf Instagram. Wir wollen ein Selfie mit dir. Und das war das berüchtigte Kartell. Also sind auch Sportfans. Und ich habe dann immer später auch wieder Begegnungen mit dem Kartell gehabt. Die haben letztendlich kein Interesse an mir gehabt und meine Story hat auch ihnen gefallen.
Ja, also solange du dich quasi auf der offiziellen Straße bewegt hast, die Drohne auch nur da drüber und nicht links und rechts geschaut hast, war das für die alles fein.
Genau, sie haben mich mal gewarnt auch davor, dass wenn die Drohne, wenn man die irgendwie über einen Hügel irgendwo fliegen, dann wird sie abgeschossen.
Ja.
Aber klare Ansage, ja.
Ja, ja. Und das war relativ einfach, sich danach zu richten und dann kannst du deinen Weg gehen und die gehen ihren Weg. Aber so ein bisschen spooky ist das schon, oder?
Man gewöhnt sich dran. Also am Anfang, klar, ist es spooky. Und für viele Deutsche sicherlich auch nicht einfach, wenn man so einfach schwere Waffen sieht. Und es ist nicht die Polizei, die hat. Aber ich habe ja auch 3 Jahre in Brasilien gelebt. Ich bin überall auf der Welt gewesen. Ich bin es mittlerweile auch gewöhnt, dass einfach neben mir auch mal eine Waffe irgendwo liegt.
Mhm. Du bist in Mexiko, hast du ja dann ein Kinderwagen ist es nicht gewesen, aber ein Kinderbuggy, also du hast das vor dir her oder beziehungsweise hinter dir hergeschoben, ne? Auf zwei Rädern. Wie nennt man sowas?
Ich hatte so einen Laufanhänger. Den habe ich mir um die Hüfte gebunden und habe den hinterher gezogen. Da war dann meine komplette Ausrüstung drin.
Und hättest du den jetzt im Nachhinein wirklich gebraucht, jetzt wo du, also natürlich, also du wusstest ja nicht, wie groß der Anklang wird und wie oft Leute anhalten, dir eine Mango zu geben oder Wasser geben, hättest du ihn wirklich gebraucht oder wäre es auch ohne gegangen?
Auf jeden Fall, am Anfang habe ich ja auch in Baja California, das ist Wüste, da habe ich immer gezeltet, da habe ich mein Zelt drin gehabt und alles, das wäre ohne nicht gegangen. Und ganz am Ende, also die letzten Wochen hätte ich ihn theoretisch nicht mehr gebraucht. Da hätte auch ein kleiner Trailrunning-Rucksack gereicht, weil ich einfach ja nonstop beschenkt wurde von den Autos und am Straßenrand und überall. Also da war dann die Verpflegungslage kein Problem mehr.
Ja, und du hast ja, während du in Europa, also in Kroatien und Russland ja auch sehr viel auch bei diesen krassen Temperaturen gezeltet hast, war das jetzt in Mexiko jetzt gar nicht mehr so gut und einfach möglich, oder?
Also in Baja California habe ich immer gezeltet, war wunderschön. Auf dem Festland dann am Anfang noch sehr viel. Und gerade im Hochland, also es ist ja in Mexiko sind die meisten Städte im zentralen Tal gebaut, wo auch Mexiko-Stadt liegt. Und da ist einfach viel Verkehr, da sind überall Straßen und so weiter. Es ist nicht ganz so ungefährlich, da ist Wildzelten entlang der Straße, ja, so wenn man es vermeiden kann, dann habe ich es auch gerne vermieden.
Ja, wäre das vielleicht auch nicht auch ein bisschen anstrengend gewesen? Es freut man sich nicht abends dann doch auf ein Zimmer und auf die eigenen 4 Wände, wo man die Tür einfach zuschließen kann und wo nicht irgendwie 100 Leute mit im Zimmer sind?
Das war auch eine Herausforderung. Prinzipiell muss ich sagen, ich zelte lieber als im Hotel, weil selbst in einem schönen Hotel, da erlebt man halt nichts, im Zelt schon. Aber es kam dann auch am Ende immer wieder, selbst nachts, Leute an mein Zelt und wollten ein Selfie haben. Und das ist dann halt irgendwann nicht mehr lustig.
Ja, ja, weil also ich meine, diese Ruhepause brauchst dann auch du.
Genau. Also es war letztendlich mit der Bekanntheit, die ich in Mexiko hatte, war das gar nicht mehr so richtig möglich, das Projekt so durchzuführen, wie ich das ursprünglich gemacht habe.
Ja, das kann ich mir so vorstellen. Ein Wunder, dass es sich überhaupt nicht gestoppt hat und dass du es dann tatsächlich unter 120 Tagen geschafft hast.
Ja, irgendwie geht es halt immer weiter und es ist ja auch motivierend, die Begeisterung von den Leuten.
Aber muss man dann auch einfach streng sein und sagen so, nee, jetzt bis hierhin und nicht weiter. Ich habe ein Ziel, ich muss weiter. Also sonst hättest du ja irgendwie in jedem Ort tagelang bleiben können.
Auf jeden Fall. Also das war auch immer klar. Ich nehme keine Rücksicht auf die Mitläufer und muss dann auch meinen Rhythmus einfach durchziehen und weiterlaufen. Und vor allen Dingen aber in den Ortschaften dann überall empfangen und hier nochmal und da nochmal. Und das kostet natürlich ganz schön Energie.
Ja, das glaube ich. Kostet das mehr Energie als das Laufen?
Andere Energie. Also Laufen ist körperlich sicherlich härter, aber so ein Promi sein ist mental extrem anstrengend.
Das glaube ich nämlich auch. Also ich glaube, mental zieht das extrem viel Energie und man ist danach auf eine ganz andere Art und Weise fertig.
Absolut. Und die Kombination aus erst 50 Kilometer Rennen und dann noch so großer Empfang und Selfies und Unterschriften und alles und Fernsehen, das ist extrem anstrengend.
Ja. Du hast dann geschafft, du bist in Cancun angekommen, hast da noch ein bisschen Urlaub hinten dran gehängt, aber du hast ja gerade ganz oft immer gesagt, also das Limit bin nur ich. Aber die Frage ist, wo ist das Limit bei dir? Also was kommt als nächstes? Du hast dieses krasse Projekt abgeschlossen und erfolgreich. Du hast extrem viele Rekorde aufgestellt. Wie geht's für dich weiter?
Also jetzt dieses Jahr, meine Story wurde ja auch in Deutschland dann ziemlich groß. Deshalb bin ich jetzt dieses Jahr einfach unglaublich viel unterwegs mit zum einen Firmenvorträge. Ich habe auch noch eine öffentliche Vortragstour zusammen mit der European Outdoor Film Tour, wo ich einfach meine Story erzähle und meine Erlebnisse. Dann kommt der Film ja, läuft gerade in den Kinos. Ich schreibe noch ein weiteres Buch. Also da bin ich sehr, sehr beschäftigt und mache so ein paar kleinere Abenteuer dieses Jahr. Und für mich geht's dann nächstes Jahr wieder auf Weltreise, mache eine neue Weltumrundung auf eine Art und Weise, wie es noch nie gemacht wurde. Und ist mindestens so schwierig wie der Triathlon um die Welt, aber natürlich noch streng geheim.
Ich bin gespannt. Schaffst du es denn während des ganzen Medienrummels immer noch 30 bis 40 Stunden Sport die Woche zu machen?
Also aktuell sind es eher so 15. Aber das ist auch noch gut.
Auch nicht schlecht.
Ich habe immer noch so eine Grundmüdigkeit im Körper. Und ja, im Sommer werde ich jetzt auch wieder hochfahren auf meine normalen Distanzen.
Ja, diese Grundmüdigkeit, die du gerade angesprochen hast, das ist ja natürlich, also 14 Monate auf 100% oder mehr als 100%. Wie geht dein Körper damit um, wenn du dann, also einmal, wenn du unterwegs bist? Macht er ja irgendwie, scheint ja irgendwie alles mitzumachen, was du ihm auferlegst. Aber wie ist das danach?
Also der Körper passt sich an während so einer Challenge. Das heißt, beim Laufen zum Beispiel, ich habe ja von der Ausdauer her ist ein Marathon nicht schwer, aber es sind andere Muskeln als Radeln. Und ich bin vorher 7 Monate nicht gerannt. Und in der ersten Woche hatte ich natürlich kleine Muskelfaserrisse, das war die Hölle, ich konnte kaum bin gehumpelt. Und nach einer Woche hat der Körper angefangen, sich zu erholen und anzupassen. Also man kann sich auch beim Marathonlaufen erholen. Und am Ende war ich nach 100 Marathons eigentlich überhaupt keine Probleme. Das lief einfach. Und mein Körper hat sich auch während Schwimmen, Radeln und Laufen wirklich komplett verändert. Also ich war so eine richtige Transformation, habe 10 Kilo verloren und einmal Muskeln im Oberkörper, dann wurde ich plötzlich ganz dünn. Und der Körper passt sich an. Das hinterher, ich habe natürlich einen extrem niedrigen Ruhepuls und ein riesiges Herz, eine riesige Lunge. Das heißt, ich muss auch jetzt noch Sport machen. Wenn ich jetzt eine Vollbremsung machen würde und gar nichts mehr, das wäre unter Umständen auch gefährlich. Daher mache ich
absolut.
Genau, aktuell trotzdem eben meine 15 Stunden Sport die Woche.
Okay, sehr cool. Jonas, vielen Dank, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast. Ich weiß, du sitzt gerade im Hotel in Köln und bist zwischen ganz vielen Terminen und du hast gestern Termine gehabt, du hast heute bestimmt noch ganz viele Termine. Ich danke dir vielmals für deine Zeit, dass du dir genommen hast und mit uns die Story geteilt hast. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für deinen Film, für dein neues Buch und für deine Vorträge. Und verweise hiermit auch gerne nochmal auf alles in den Shownotes, damit sich alle das Buch durchlesen können und den Film anschauen können.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht mit dir.
Danke dir. Bis bald und viel Erfolg.
Bis bald. Danke. Ciao.
Tschüss. Ja, das war es auch schon wieder für diese Woche. Vielen, vielen Dank an Jonas für seine Zeit und vielen Dank an euch, dass ihr bis hierhin mitgehört habt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich immer über Bewertungen auf iTunes zum Beispiel. Da kann man halt tatsächlich auch einen richtigen Kommentar hinterlassen. Oder bei Spotify, da kann man nur Sterne hinterlassen. Freue ich mich natürlich immer über 5 Sterne. Ihr könnt mir natürlich immer schreiben, solltet ihr auch, auf Instagram. Denn ihr könnt ja, wie gesagt, dieses Gewinnspiel von Refurb gewinnen und diesen Rucksack im Wert von 148 €. Und dafür schreibt ihr mir neben eurer Meinung zum Podcast das Wort Abenteuer. Sehr einfach. Einfach nur Abenteuer und ihr seid mit dabei bei dem Gewinnspiel. Wie gesagt, den Gewinner, den werde ich am 19. Juli hier veröffentlichen in der Folge mit Anne und Clemens über Pakistan vermutlich. Also ich denke, dass das die Folge ist, die am 19. Juli veröffentlicht wird. Genau, schreibt mir einfach auf Instagram das Codewort Abenteuer und ihr seid dabei im Lostopf für den Rucksack von Corail, der von Refurb zur Verfügung gestellt wird. So, das war es also für heute. Vielen, vielen Dank für alles bis hierhin. Ich wünsche euch alles Gute, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis nächste Woche.